Herzlich willkommen zur Lesung von und mit Dieter Sperl. Kurz vorausschicken möchte ich, es wäre so reizend, wenn Sie alle Ihre Mobiltelefone während der Lesung ausgeschaltet lassen, dass ich dafür gar kein charmantes Adjektiv mehr finden könnte. Vielen herzlichen Dank dafür. Ist Dieter Sperl der freiste Schriftsteller Österreichs und zugleich der konzentrierteste? Sein jüngster, genau rechtzeitig für Sprachsalz erschienenes Buch ist ein Band mit dem wahrlich schönen und schön rätselhaften Titel »Der stehende Fluss«. »Der stehende Fluss«, das ist ein unbändiges Dokument libertären Schreibens und minutiösen Montierens, bei dem sich die Teile manchmal touchieren, manchmal zum Schein nicht im geringsten überdecken, und doch ergibt sich dann am Ende nach vielen Illuminationen, kurzen Vignetten, aufleuchtender Prosa, nach konzentrierter Lektüre ein widersinnig glänzendes Stück Widersinn, eben ein stehender Fluss. Ein Buch, mit dem man lange Wanderungen in Gedanken unternehmen kann, auch und erst recht durch Welt und Leben, finden sich doch darin Kindheitserinnerungen, Tagebuchnotizen, Reisememorabilien, Miniaturen, Blitzlichter, Funkenflüge. Ein Buch, mit dem man aber auch Halt machen kann, einen Stopp einlegen, ein Lob der Meditation. Wenn etwas ganz besonders aufleuchtet, hinleuchtet, ausfällt, auffällt und aus der ganz langweiligen Reihe fällt. Etwa der Eintrag Variationen, gerade mal 3 Zeilen kurz. Variationen, jeder Schritt Einsamkeit, jeder Schritt Ewigkeit. Oder dies, was sehen Sie, heißt das, was sehen Sie? Eine winzige Ein-Mann-Tankstelle in Farben, die es längst nicht mehr gibt. Daneben ein leeres Fußballfeld mit dazugehöriger Tribüne und ein Basketballplatz, eingefasst von hohem Gitter und wahrscheinlich von Geistern bespielt. Wie meinte einst vor mehr als 240 Jahren Georg Christoph Lichtenberg als Physikordinarius wie als Autor blitzender, reflektierender Aphorismen ein ganzes Multiversum in einer Person, dabei war er gerade 1,51 Meter groß. Ich mag, schrieb Lichtenberg in seinem Journal, das er Sudelbuch nannte, ich mag immer den Mann mehr lieben, der so schreibt, wie es Mode werden kann, als den, der so schreibt, wie es Mode ist. Ein Satz, der hierzulande dermaßen prächtig auf kaum jemanden so sehr und so gut passt wie auf Dieter Sperl.
Danke für die sehr offenherzige einleitenden Worte. Ich darf Sie auch alle herzlich begrüßen an diesem Nachmittag und hoffe, Sie hören mich auch ganz hinten noch einigermaßen gut, wenn ich so spreche. Nicht? Leise? Okay, dann werde ich lauter und lauter zu sprechen beginnen. Dem Buch sind 2 Zitate vorangestellt, die möchte ich gerne am Anfang auch vorlesen. Das eine Zitat ist von einem indischen Mystiker, Kabir genannt, aus dem 15. Jahrhundert und heißt und lautet: Das Bewusste und das Unbewusste, 2 Füße im selben Tanz. Und das zweite Zitat ist von der amerikanischen Autorin Gertrude Stein und heißt: A child does not forget, but other things happen. Erinnerung. Wieder begann er zu zählen. Er zählte langsam bis 3. 1, zwei, drei. Tagelang hatte er versucht, sie zu erreichen, aber ihr Handy war abgeschaltet. Joe hatte ihm am Telefon erzählt, dass sie vorhatte, mit Alma für ein paar Tage nach Triest zu fahren. Doch als er Joe besuchen wollte, stand plötzlich sie in der Tür. In diesem Moment schlägt nur das Herz und die Zunge ist wie gelähmt, barfuß, die Haare hochgesteckt mit einem kurzen, weißen Faltenrock, der seitlich zwei Taschen besitzt. Sie trägt ein eng anliegendes Graffiti-Shirt, das bis zum Nabel reicht, dreht sich um, wortlos, lässt ihn an der Tür stehen. Zögerlich betritt er die Wohnung. Er folgt ihr durch den dunklen, engen Vorraum. Bei jedem Schritt möchte er umdrehen. Er möchte umdrehen oder zumindest etwas sagen. Vor dem Wohnzimmer bleibt sie stehen, lässt den Rock zu Boden gleiten, dann dreht sie sich um. Von der Küche dringt Licht ein, fällt auf ihren schlanken Hals. Sie trägt eine lange Kette mit einem Sonnensymbol, das hippiemäßig wirkt. Er kann jetzt sehen, dass ihre Vagina rasiert ist. Sie tritt auf ihn zu, öffnet ihm, während sie mit ihren Lippen die seinen berührt, die Hose und greift ihm an den Schwanz. Sie stehen im halbdunklen, engen Vorraum, stecken sich wie zwei Irre die Zungen in den Mund, reißen sich die Kleider vom Körper und lecken sich gegenseitig, wo sie nur können. Ihre Blicke finden keinen Halt mehr. Sie knien sich hin, greifen sich überall an, lecken sich den ganzen Körper ab. Er hört ihr Schnaufen oder ist es seins, sie liegt auf dem Bauch. Während du träumst, handeln die anderen. Stille, fick mich. Dann sitzt sie auf ihm, packt ihn an den Oberarmen, ihre Haare hängen ihm ins Gesicht. Er weiß nicht, was mit seinem Schwanz passiert. Er weiß gar nicht, ob er einen solchen hat oder wie oft sie es miteinander treiben, bis sie keine Regung mehr machen und wie tot nebeneinander liegen, wie tot. Wie lange dauert die Wirklichkeit? Wie lange dauert deine Sucht? In den kommenden Tagen, in denen er sich, um ihren Geruch aufzubewahren, nicht wäscht, ja nicht einmal seine Kleidung wechselt, versucht er ständig, sie anzurufen. Aber sie hebt nicht ab, nicht ein einziges Mal. Er streunt durch die Gegend, weil er nicht schlafen kann, geht durch ganze Nächte über leere Straßen an Bretterzäunen und aufgeworfenen Baugruben vorbei, passiert ihm unbekannte Plätze, die dunkelsten Gassen, Fußgängerübergänge, Stoppschilder. Er beginnt die Arbeit zu vernachlässigen, nimmt Anrufe nicht mehr entgegen. Das normale Leben ist fortgerückt, aber es lauert hinter jeder Tür. Er schläft oft viele Stunden am Tag, wacht immer wieder auf, von Unruhe geplagt. Schweißtropfen auf der Stirn. Unsere Namen sind längst keine Sehnsuchtsorte mehr, bestenfalls gut organisierte Marktplätze. Und dein Gehirn ist ein fantastischer Manager. Er sagt dir pausenlos, was du zu tun hast, wen zu treffen und ob es sich auszahlt. Es vergleicht ununterbrochen, damit du nichts falsch machst. Aber dein Herz geht immer den Weg des Unbekannten, das ist seine Sehnsucht. Dann sagt sie noch, wir stürzen in unsere Lust und hoffen, in der völligen Auslöschung gerettet zu werden. Goldene Regel: Beschäftige dich nicht mit den Früchten deines Tuns. Zwei Personen mit hellblauen Anoraks traten durch den roten Vorhang hindurch, der die Gäste vor der einströmenden kalten Luft beschützte, standen eine Zeit lang an der Tür und hielten nach einem freien Platz Ausschau. Menschen, die ihre Nischen hocken, auf Samtbänken, furnierte Tischplatten, Patina, an den Fenstern die großen Blumentöpfe und Pflanzen, deren Blätter wie Feuer züngelnd in die Höhe sprossen. Goldene Regel, achte auf die Leere zwischen den Wörtern. Gelegenheitsdarsteller. Pauline klopfte mit dem Mittelfinger ihrer rechten Hand auf den Tisch. Das war eigentlich kaum hörbar. Dennoch unterbrach es augenblicklich das Gespräch. Pauline, Mittelschullehrerin in Korneuburg. Rolling Stones, Lady Gaga, Moskau Mall in der Losbar. Die hellblauen Muratti aß beim Herrn Stefan immer den gebackenen Kaffeeol und trank 3 Bier dazu, fotografierte ständig, Facebook-Afficionada, unverheiratet, bi. Ich sah meine Eltern in ihrem schmucken kleinen Haus in Niederösterreich, das neben vielen anderen schmucken kleinen Häuschen stand und in das sie vor einigen Jahren gezogen waren. Sah, wie Mutter die Haare hochgesteckt, ein Stück vom Gugelhupf runterschnitt, es auf einen Teller gab und mir diesen hinschob. Hörte, wie mein Vater wenige Minuten später mit meiner hysterischen Schwester telefonierte. Alles passierte ohne mich. Ich war eigentlich gar nicht da, saß irgendwo außerhalb und sah zu. Hörte mich reden, hörte meinen Namen aussprechen, hörte Hanna lachen, meinen Vater in das Handy schreiben, sah jede Bewegung meiner Mutter in Zeitlupe, wie sie als Kinder im Wald unterwegs, um Himbeeren zu brocken, Erdbeeren zu sammeln oder Pilze zu suchen, während es schneite im Wohnzimmer, in meinem Kopf, auf den Straßen, Landstraßen, der alte Bahnhof, der längst zu einem Wohnhaus umgebaut war. Ich, Geschichte, verteidigen, ersatzlos, gestrichen. Ich, umarmen, Magie, Schock, Entzug, Mindcatcher. Was jetzt zum Ausdruck drängt, ist mein Ein und Alles. Unmittelbar neben der Hotelbar gab es eine kleine Tanzfläche, und der DJ, der die ganze Zeit über Elvis, Chubby Checker, Chuck Berry und Konsorten aufgelegt hatte, spielte etwas überraschend A Walk in the Park der Nick Straker Band. Ich hatte urplötzlich große Lust bekommen, abzutanzen. Am liebsten wäre ich sofort rüber zu dieser blonden Frau und mit ihr auf die Tanzfläche gesprungen. Wie mir auffiel, schweifte ihr Blick ständig umher und mir schien, als könne ich ihren dabei entstehenden Gedanken folgen, bis sie schließlich nach einer Art Turnaround tatsächlich mich ansah und ich sie sagen hörte, na, was ist? Im gleichen Moment blickte auch der neben ihr sitzende Mann mich an. Keine Ahnung, wie lange daraufhin die Zeit stillstand, aber nach einer halben Ewigkeit schenkte sich die Frau endlich aus der Mineralwasserflasche nach und ich konnte wieder den Rauch sehen, den der Mann vor sich hinblies. Sterndeuter. Im Fußball bringt jetzt der Coach einen Ersatzspieler in der Hoffnung, dass er das Spiel drehen kann. Ich über das ganze Gesicht lachen. Fortsetzung. Miho, die ihre glatten, schwarzen Haare offen trug, hopste und torkelte wie ein Hippie-Mädchen inmitten der Küche herum. Wie üblich hatte sie einen kurzen Rock an, ihre Converse-Turnschuhe, dazu bis zu den Knien reichende Strümpfe. Nachdem sie die Musik schon ziemlich laut aufgedreht hatte, ihre Vorliebe galt den Sisters of Mercy, Alien Sex Find und den Happy Mondays, benahm sie sich so, als hätten sich Vincent, Chang und Detlef in Luft aufgelöst. Eigenartigerweise verhielten sie sich auch dementsprechend und lächelten ihr gelegentlich artig zu, bis Miho anfing, einige von Detlefs auffallenden Verhaltensweisen nachzuäffen. Immer wieder imitierte sie dessen stechenden Blick, indem sie ihn oder Vincent damit anvisierte, spitzte zugleich ihren Mund, fuchtelte mit den Händen in der Luft herum und rief dann explosionsartig "Punto!". Dabei spuckte sie durch die Gegend und drehte sich im Kreis. Aber Detlef hatte nicht nur Micho mit seinen Angewohnheiten, die Sätze häufig mit einem harten Punto zu beenden, unheimlich genervt. Das war die ganzen 3 Wochen so dahingegangen und hatte auch jene Angelegenheiten betroffen, die sie alle seiner Meinung nach in der Wohnung zu erledigen hatten. Am Montag ist Chang mit dem Putzen dran, am Dienstag Micho mit dem Kochen und du übernimmst am Mittwoch den Einkauf, Punto. Aber Micho beispielsweise hatte noch niemals zuvor gekocht und sträubte sich auch vehement dagegen. Da Detlef jedoch nicht locker ließ und sie jeden Tag darauf hinwies, bereitete Micho schließlich das erste Mal in ihrem Leben ein Gericht für mehrere Personen zu: Tonnarelli, Cacio e Pepe. Aufgrund seines anstrengenden Gehabes hatte Vincent den Kontakt zu ihm bereits nach wenigen Tagen auf den Austausch notwendiger Floskeln eingeschränkt. So tanzte Micho in der Küche, trank von Vincents Single Malt Whisky und begann auf einmal wild zu weinen. Chang und Vincent trachteten nun wie zwei Pausenclowns danach, sie abzulenken und aufzumuntern, was allerdings nur dazu führte, dass sie mehrere der Weingläser unter hysterischem Geschrei an die Wand knallte. Während dieser ganzen Szene hatte der verdatterte Detlef bloß ein einziges Mal versucht, sie zu einem Gespräch zu bewegen. Micho spuckte daraufhin allerdings nur ihr japanisch-italienisches Punto in seine Richtung, was für die ansonsten sehr zurückhaltende Micho ein befremdliches Verhalten war. Als Vincent am Tag nach Detlefs Abreise und nach seinem täglichen Sprachunterricht die Wohnungstür aufsperrte, staunte er nicht schlecht, als er den Flur über und über mit gelben Blumen ausgelegt vorfand. Da waren Tulpen, Rosen, Dahlien, Narzissen und Sonnenblumen. Sie lagen auf dem Fußboden, auf der Treppe, die zu Michos Zimmer führte. Sie lagen im Badezimmer und in der Küche. Noch in den kommenden Tagen wiederholte Micho ständig dieses Punto, Punto, als ob sie wahnsinnig geworden wäre. Auch wenn sie mitunter allein in der Küche saß, hörte er sie gelegentlich etwas vor sich hin murmeln und plötzlich Punto rufen. Manchmal begann sie hinterher hysterisch zu lachen. Selbst als Vincent ihr versicherte, dass man in Wien eher in Rhythmen oder Bewegungen, wenn auch in langsamen und nicht in Punkten, dächte und lebte, änderte sich nichts an der Distanz, die sie ihm gegenüber eingenommen hatte. Denn sie hatte ihn mit Detlef in das gleiche Boot gesteckt. Und das blieb noch einige Zeit lang so. Zum Abschied schenkte sie ihm ein japanisches Kartenset, das Hanafuda, und eine japanische Telefonwertkarte für den Fall, dass er sie einmal anrufen oder besuchen kommen wollte. Karriere. Sie saß im Schneidersitz auf einer Lederdecke. Obwohl sie mir geradewegs in die Augen blickte, hatte ich das Gefühl, sie sah durch mich hindurch, wie durch ein Fenster, in eine grenzenlose und unheimliche Welt. Was sehen Sie? Was? Das sind Fabriken samt Betriebsflächen, Lagerhallen, immer wieder Hochhäuseransammlungen, die den Anschein von Inseln erwecken und sich mit straßendorfähnlichen Strukturen abwechseln, niedrige aneinandergebaute Häuser, dazwischen heurige Ab- und An-Tankstellen und viele halbfertig gestellte Gebäude oder aufgelassene Geschäfte, die mit Ankündigungsplakaten vollgeklebt sind. Natürlich gibt es auch Baumärkte und Einkaufscenter, verstreut kleinere Waldflächen, versteppte Wiesen und Lastwagen kutschieren durch die Gegend und Jugendliche erzeugen in so manchen Nebenstraßen mit ihren Mopeds diese unverwechselbar einsamen Geräusche, die gleichsam aus dem Nichts kommen, momentlang alles andere übertönen, um anschließend zu verschwinden, als hätte es sie nie gegeben. Was sehen Sie? Ein vielleicht 40-Jähriger in dunkelblauem Anzug, Tennisschuhen, geht zwischen den Obstbäumen eines weitläufigen Gartens herum. Wie in Zeitlupe steigt er über einen Gartenschlauch, als wäre der ein Lebewesen, dessen Schlaf er nicht stören möchte. Vereinzelte Schreie von Saatkreden hebt ein Blatt vom Boden auf, betrachtet es und lässt es wieder fallen. So leise wie eine Schneeflocke gleitet es in der Luft hin und her, tänzelnd und sich mehrmals um die eigene Achse drehend. Überall Wasserkaraffen, in der kleine Zimtstücke und Minzeblätter schwimmen. Entschuldigung, Zitronenstücke und Minzeblätter schwimmen. Es war so gefesselt. Smalltalk. Es hat also eine Liebesgeschichte gegeben? Jeder Augenblick, in welchem du deinen Erwartungen eine Abfuhr erteilst, ist eine Liebesgeschichte. Ich, als würde ein Achselzucken auf die Entscheidung warten. Selbstdarsteller. Letztlich versucht jedes ernsthafte Buch über sich selbst, also über seine Bedingtheiten, hinauszugelangen, die Beschränkungen hinter sich zu lassen, wie es der große Poet und lebenshungrige Arthur Rimbaud einstmals eingefordert und angestrebt hatte, der in der vollständigen Entregelung aller Sinne eine Möglichkeit sah, in das Unbekannte einzutauchen. Es ging ihm nicht darum, sich dem Unbekannten Schritt für Schritt anzunähern, seine Grenzen zu erweitern, nein, sich dem Unbekannten auszuliefern, sich völlig hinzugeben, meint, sich dem Jetzt ohne Morgen auszuhändigen, zu sich selber zu kommen und grenzenlos zu werden. Um endlich all die unzähligen in uns konkurrierenden, untereinander bekämpfenden, aufeinander eifersüchtigen oder ineinander oder einander verachtenden, zumeist aber verbindungslos nebeneinander existierenden Persönlichkeitsanteile, wie es Roberto Assagioli, der Erfinder der Psychosynthese, genannt hat, hinter sich zu lassen, um wieder mit dem Ganzen, mit sich als Ganzem zu sein, mit dem eigenen Fremden, müssen wir uns ihrer zuerst bewusst werden, ihre Geschichten kennenlernen, ihre Eigenarten, ihre Wünsche und Ziele. Asa Jolly meinte, wenn wir die psychischen Satelliten bewusst begreifen würden, beginne man, Synergien zu erzeugen. Und würden sie alle bewusst erkannt und wirkten miteinander, hätte man sich selbst erkannt. Wutbürger Franz, 48. Die Meere lauwarm, das Trinkwasser knapp von Verwüstungen bedroht. Alles ist tausende Kilometer entfernt in den Massenbetrieben der dritten Welt, mit dem Herzen in die Wut geraten, dreckige Aufführung, dafür reibungslose Planung auf unseren Straßen. Der mit den Händen anpackt, ist der Unanständige, nur weit weg muss er sein. Mexiko, Kuala Lumpur, an den Fließbändern Indonesiens. Zu Gesicht dürfen wir ihn ja nicht, denn Unanständigen, während wir von Geburt an alle Konsumchancen haben. Ich. Sich mit alten Unschuldsvermutungen herumschlagen, Eigenarten pflegen, einen Film rennen haben, ein altes Foto retten, bevor es vollständig vergilbt, mit dem Auto fahren und nicht wissen, wohin. In der Wohnung das Licht brennen lassen für später, wenn man heimkehrt. Unter vier Augen. Sehnsucht nach Zweiheit, nach Einheit der Zweiheit, dialektischer Regen auf hinfälligen Straßen zwischen den Schritten, arglos Beton, Gesichter tropfen lauthals aus einem anderen Jahrhundert. Bist das du? Fortsetzung. Mary Lou's lange brünette Haare schwangen im Rhythmus der Bewegungen ihres schlanken Körpers. Sie trug eine olivgrüne Designer-Armeejacke und eine lässige, gerade und leger geschnittene Sportswear-Hose, auf deren linken Bein sich eine anthrazitgrünliche Schlange mit zwei gelben Punkten am Schädel räkelte. Ihr von unkonventionellem Luxus getragener Stil hatte ihn seit jeher beeindruckt. Draußen war ein frischer und heller Tag, mit einer hohen Bewölkung und ein milder Wind wehte, aber hier unten herrschte eine zwielichtige und scheinbar ewige Jahreszeit. In sich gekehrte und vor sich hin murmelte Menschen, erfüllt mit von unterirdischer, düsterer Energie, fanden sich in den dafür eingerichteten Kanälen ein, ohne je aufzublicken und ohne je dazu aufgefordert worden zu sein. Gleichwohl blitzten Gesichter auf, wie Sterne, und er hatte keine Ahnung, warum sie ausgerechnet ihm zuwinkten. Als sie gemeinsam die U-Bahn-Station betraten, um sich in entgegengesetzte Richtungen fortzubewegen, war da beispielsweise eine knapp 20-Jährige mit pechschwarzem Pagenkopf, die ihren gelben Kinderwagen in einer Programmschleife dahin schaukelte, als gäbe es keinen Morgen, niemals mehr im Leben Schwierigkeiten, mit einem stupiden Lächeln auf den Lippen. Gleich neben ihr ein 40-Jähriger, vielleicht mit dunkelblauem Anzug und Tennisschuhen, der so versunken bei der Lektüre seiner Tageszeitung war, dass ihm ganz warm ums Herz wurde. Mit einem Mal meinte Vincent zu spüren, wie etwas längst Vergangenes zutage drängte. Machtvoll und deutlich wie der klare, blaue Septemberhimmel seiner Kindheit. Es war dies jener Moment, in welchem er Mary Lou sagen hörte, ich habe dich wirklich geliebt, ohne Argumente, ohne Morgenröte. Mary Lou's Satz durchlief ihn wie eine Umarmung, die seinen ganzen Körper und Geist berührte und ihm zugleich Absolution gewährte, was die Zeit betraf, in der sie beide studiert und als Liebespaar gegolten hatten. Denn damals war er zu feige gewesen, um der Wirklichkeit ihrer Liebe ins Gesicht zu blicken. Stattdessen hatte er sich unentwegt allen nur erdenklichen Treiben hingegeben, bloß um seiner gierigen Aufgeregtheit zu huldigen. Auf allen Festen, zu denen er eingeladen war, hatte er bis zum Abwinken gefeiert und gleichzeitig versucht, den Konsequenzen, die sich daraus ergaben und welche da waren, verpasste Termine, schlechte Noten, Affären und dadurch erwirkte Schuldgefühle zu entkommen. Deshalb seine Müdigkeit, diese unendliche Müdigkeit jener Zeit, die vom vielen Davonlaufen rührte, Augen zu und durch. So oft ihn Mary Lou zur Wahrheit seiner eigenen Existenz herausgefordert hatte, indem sie Antworten auf ihre Fragen eingefordert hatte, wer er denn sei und auf was sie sich verlassen könne und ob er sie liebe und was er in seinem Leben vorhabe. Seine Reaktionen darauf waren jedes Mal eine noch größere Müdigkeit und die Unfähigkeit, darauf zu antworten gewesen. Unversehens sah sie beide in einer Weinstube sitzen. Sie hatten Glühwein vor sich stehen und er konnte spüren, wie er sich nichts sehnlicher gewünscht hatte, als sich endlich hinzulegen und schlafen zu dürfen. Und dass ihm ständig die Augen zugefallen waren, während es draußen geschneit hatte und Mary Lou auf Antworten seinerseits gewartet hatte, was willst du eigentlich? Er hatte so lange schlafen und träumen wollen, bis sich alles von selbst verändert hätte. Nur hatte er keine Ahnung, wie ein solcher Wandel aussehen oder sich anfühlen könnte. Ihr Satz machte ihn weinen, als berührte er in diesem Moment sein damaliges Sein. Verdammt nochmal, sag, was Sache ist, während es draußen geschneit hatte. Mary Lou und er bewegten sich jetzt in einer anderen Zeit, in der das Unrecht aus seiner Gier, seiner Unbewusstheit und Feigheit erwachsen, endlich aufgehoben war. Nun brauchte sie nicht ewig wiederzukehren in seinen Träumen als trauriger und unerlöster Geist, den er auf der Flucht zurückgelassen hatte, obwohl er der traurige und unerlöste Geist gewesen war, dem sie, so sehr sie es auch probierte, nicht zu helfen vermochte. Die ganze Szene, die er eben erlebte, erinnerte ihn an die TV-Serie Cold Case. Vincent sah Mary Lou's feine und liebevolle Gesichtszüge, die der Polizistin Lily Rush sanft zulächelten, als diese Closed auf den weißen Karton schrieb, jenen Karton, in dem die Bewusstseinsstücke ihres kurzen gemeinsamen Lebens aufbewahrt waren. Damit war der Fall nun ein für alle Mal gelöst. Variationen. Every something is an echo of nothing, schrieb John Cage. Traurige Leerheit der Supermarktäpfel, dachte sie. Leeres Versprechen. Gimpel sind da und ein Rotkehlchen, auch Grünlinge. Ich stamme aus den Mülltonnen, den Fliegen des Sommers, den Anfeuerungsrufen auf meinen Schultern. Wünsche, endlich mit allen Wassern gewaschen sein, sich an einer Landschaft satt sehen, ein Kopfballtor machen, keine vorgekochten Handlungen mehr aufführen. Sie sagt, niemand kennt dich oder hat dich je gekannt. Du sagst, Spielverderber sind oft Menschen von ausgesuchter Höflichkeit. Sie sagt, weil alles mit allem verbunden ist und alles aus allem heraus entsteht, ist auch alles möglich. Du sagst, Spielverderber sind oft Menschen von ausgesuchter Höflichkeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.